Jetzt?
Ja, jetzt.
Hallo, hallo, hi.
Hallo.
Na, ich habe jetzt gar nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich war noch komplett vertieft in Square. Jetzt geht's erst los.
Wir haben gerade 5 Minuten Briefing gemacht zur Folge.
Hier, mein Intro ist jetzt komplett abgeschnitten. Als ich schon geredet habe, ging es erst mit der 1 los. Kann das sein? Was? Kann das sein, dass du mein Intro abgeschnitten hast? Es war so schön. Ihr habt alles jetzt nichts gehört, alles nicht gehört, aber ist auch völlig egal. Ja, moin, hi. Wir haben uns gerade noch ein bisschen informiert über Square Enix. Denn darum wird es heute in dieser Folge schon gehen. Und um was geht's denn noch, Martin?
Chained Echoes. In der letzten Folge angekündigt. Mhm. Nee, Moment. Nicht in der letzten. Ah, mir fällt gerade ein. Wir haben ja für einen Urlaub, weil ich ja jetzt Urlaub habe demnächst, haben wir ja 2 Folgen. Also haben wir eine Folge vorproduziert. Ne?
Wir werden es in der nächsten Folge ankündigen, was wir jetzt tun.
Sozusagen, ja.
Mindblowing.
Das wird Wahnsinn. Ja, wird verwirrend für euch. Aber ich will jetzt trotzdem, mir ist egal, ich will trotzdem über Chained Echoes sprechen.
Ja, ist doch schön.
Hauptsache, ich hab's nicht durchgespielt, ich hab's immer noch nicht durchgespielt. Aber ich habe lange genug gespielt, um jetzt ein Urteil zu fällen. Weil ich auch ehrlich bin, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich auch fertig spielen werde.
Oh, Foreshadowing. Willst du gleich mal reinballern? Oder wollen wir das ja strukturieren?
Ja, ich würde einfach damit anfangen. Ich fange jetzt einfach an mit dem, ne, weil so das ist weil es gerade so frisch im Kopf ist.
Ne? Ach, ja, dann so,
Freunde, Chained Echoes. War Ende 2022 ist es rausgekommen. Ich glaube November 2022. Ist eine Art, ja, Retro JRPG. So, also ganz im Stile dieser alten Klassiker von Chrono Trigger über hier Secret of Mana bis hin zu Final Fantasy. Ne, so alles so schön, so Pixel. Ganz viel Pixel-Look. Hübsch anzusehen. Ne? Wurde von einer Person entwickelt, Matthias Linder heißt er. Der Mann hat 7 Jahre an dem Ding entwickelt. Und ja, das hat, als es rauskam.
Das ist meine Ansage, ne? Einfach so, also. Okay, ja, krass.
Das ist echt unnötig. Und das Ding hat echt richtig, richtig starke Wertungen abgegriffen. Ne? Also die Stimmen sind eigentlich ziemlich einhellig, so im Sinne von, das braucht sich vor den alten Klassikern nicht verstecken und ist vielleicht sogar selbst schon ein moderner Klassiker. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ne? Also was haben wir denn? Also Setting ist klassisch Fantasy, du hast ganz viele Königreiche, Königshäuser, die irgendwie miteinander in Konflikt stehen. Du hast eine Party von, ich glaube, es sind insgesamt 8 Leute, die du halt im Laufe der Zeit triffst, die sich deiner Party anschließen.
Genau, die auf dem Cover auch immer drauf sind, so, ne?
Genau, und das ist dann Standard. Also so kennt man alte Japano-RPGs, ne? Und so ist es auch hier. Ne?
Also ist es, jetzt eine Frage. Ich werfe direkt meine Frage rein. Ist es ein Japano-RPG? Ist ja nicht Japano.
Es kommt nicht aus Japan, aber es ist wirklich dieser Stil. Also die Inspiration, das hat Matthias Linder selber auch wohl in Interviews und so halt gesagt, die Inspiration ist klar.
Wenn es ein Lebensmittel wäre, wäre es nach Art JRPG.
genau. Okay. Perfekt, sehr gut. Genau, und das ist es auch. Also das ist, also das kriegt man. Aber mit einer Prise frischen Gewürzen, sag ich mal.
Also man hat da so?
Naja, also erstmal, es gibt keine klassischen Zufallskämpfe. Ne? Du siehst die Monster immer auf der Karte. Meistens aber, also ab und zu, manche laufen so ein bisschen hin und her so auf der Karte. Da kannst du auch schon mal von denen überrascht werden, also so, dass es dann wirkt wie so ein Zufallskampf. Manchmal liegen sie aber auch einfach rum und dann sieht es halt aus, als würden sie schlafen, zum Beispiel, ne? Mhm. Oder so. Und dann, je näher du denen kommst, auf einmal kommt es dann halt zu
einem Kampf. Krieg ich mit quasi so und dann greifen sie dich an.
Mhm. Genau. Was mir gleich aufgefallen ist, die Kämpfe sind recht niedrig frequentiert. Also es gibt von diesen Normalo-Kämpfen relativ wenig. Da hast du jetzt, wenn du jetzt auf so Map-Abschnitten, ne, du hast keine Open World oder so, sondern immer so Abschnitte, Und
wie damals später bei Zelda kannst so
du dann über Schnellreisepunkte kannst du dann immer von einem Punkt der Weltkarte zum nächsten reisen. Und,
oder aber du kannst aber nicht so
zurückreisen
hinlaufen, und so. Oder? Kannst du da auch hinlaufen?
Doch. Theoretisch? Okay. Also, na, du wirst über die Story wirst du meistens dann in den nächsten Weltenabschnitt dann so ein bisschen eingeführt und so, ja.
Okay, aber könntest du so einfach von Punkt A, Map A, zu Map C gehen? Geht das?
Ja, eingeschränkt halt, ne? Also wie je nachdem, wie es die Story setzt dir den Rahmen, wo du halt hin kannst. Ist auch so ein bisschen klassisch, meinetwegen, du siehst eine Brücke und die Brücke wird halt aber erstmal von so ein paar Stadtwachen, wird repariert, ja. Genau, irgendwie so, oder wird bewacht oder sowas, ne? Oder du hast eine Burg, wo die Stadtwache dich nicht reinlässt und so, und du halt erst einen bestimmten Storypunkt erreichen musst, damit sie dich dann reinlassen und so, und so geht's dann weiter. Meistens erreichst du halt jedes Mal, wenn du einen neuen Ort erreichst, dann ein Schnellreisekristall und ab da kannst du dann immer wieder an diesem Punkt halt zurückreisen. Ne?
Mhm, okay. So.
Ja, also auch relativ klassisch. Ne? Wie gesagt, die Kämpfe sind, die klassischen so Kämpfe gegen kleine Mobs sind halt relativ selten. Was auch bedeutet, dass du nicht so hart grinden kannst. Sag ich mal, ne? Also du kannst dich, es macht es nicht unbedingt leicht, wenn du dich hochleveln willst, ne?
Aber so wie du das ja gerne machst. Wieder, oder wie läuft das da?
Die kommen auch zwischendurch wieder, ja. Also meistens, wenn du diesen Bereich, diesen Kartenbereich, das Areal verlassen hast und dann nochmal wieder zurückkommst, dann sind sie wieder da und. Aber ich
kann ja schon grinden irgendwo.
Kannst du, aber ich finde, das fühlt sich dann unnötig, unnatürlich an. Weißt du, also das ist, ja, also macht, finde ich, glaube ich, glaube nicht, dass es Spaß macht, sag ich mal. Weil so nach meinem Empfinden war dann schon das Areal immer relativ lang gesäubert dann und ich glaube, du müsstest erst, wenn du über Schnellreise dann an den anderen Schnellreisepunkt reist und dann wieder zurückkommst. Du kannst ja bestimmt
speichern, laden, sind sie wieder da. Tipp ich mal drauf.
Das könnte sein, ja. Story, es gibt sehr, sehr viel Story, es gibt sehr, sehr viele Dialoge, du hast viel zu lesen.
Auch, ich denke, das ist auch klar, setzt man auch nicht voraus, aber auch keine vertonten Dialoge, tippe ich mal drauf.
Genau. Also in dem Entwicklungsrahmen einfach, ne, das ist quasi eine Person alleine. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten er sonst noch so zusammengearbeitet hat, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber es wäre auch für eine Person zu viel Aufwand. Selbst nur einen Bruchteil dieser Dialoge zu vertonen, ist halt schon echt auch ein monetärer Aufwand.
Eben. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, also das hat mir jetzt nicht gefehlt. Die Dialoge sind meistens auch recht interessant. Die Story insgesamt wird mir dann so auf Dauer wurde sie mir immer ein bisschen viel. Also es wird immer noch mal so eine Ebene obendrauf gesetzt, gefühlt.
Es wird aber unten keine mehr abgebaut, so abgeschlossen, sondern da kommt halt immer noch was drauf und was drauf und was drauf.
Ja, und dann kommt so ein
Zeitsprung. Probleme.
Ja, und dann kommt ein Zeitsprung und dann kommt irgendwie noch so eine Fraktion mit dazu. Und dann kriegst du nach, keine Ahnung, 30 oder 20 Spielstunden ungefähr, bekommst du nochmal so ein neues Gameplay-Element. Da gibt's dann, also, ne, du hast so diese klassischen Kämpfe mit Schild und Schwert und Magie und Gedöns. Und dann gibt's irgendwann gibt's solche, die nennen sich dort Himmelsrüstungen. Da bekommen 4 Charakter, bekommen so eine Rüstung und da bekommst du im Prinzip nochmal so separate Skills für und Rüstungsteile.
Wie so ein nur Mech, für diese Rüstungen.
Das ist so eine Art Mech, genau. Mit denen kämpfst du dann in der Regel gegen größere Gegner. Die helfen dir aber auch, weil sie eben schweben können und fliegen können, über bestimmte Hindernisse hinweg und über Schluchten hinweg, sodass du halt, wenn du wieder zurückreist in einen früheren Spielabschnitt, in einen älteren Spielabschnitt, dass du dann auf einmal Punkte halt erreichen kannst mit dieser Rüstung, was du vorher halt noch nicht konntest.
Ne? Nee.
Da musst du schon Bock drauf haben, ne? Dass das dann halt, gerade in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast dich mit diesem ganzen Kampfsystem so ein bisschen arrangiert, kommt auf einmal einfach komplett Neues noch mit dazu. Also was heißt komplett neu nicht? Es ist schon noch klassisch.
Das Grundsystem ist dasselbe.
Ja, genau. Und da komme ich jetzt einfach mal gleich zum Kampfsystem, weil das ist dann doch sehr speziell, weil neben diesen ganzen klassischen Sachen, ne, Angriff, Magie, Skills, Gedöns, ne, hast du einen, wie nennt sich das, die oh, verdammt, ich hab's vorhin noch, jetzt liegt mir, warte.
Jetzt liegt ganz Stein in Stein im Schuh quasi. Immer so sprichwörtlich gesagt. liegt das Obst auf dem Tresen quasi.
Ja, genau. Ne? Die Overdrive. Ja, es gibt eine Overdrive.
Das ist ja das Overdrive-Balken. Für jeden Spiel so. Und das fällt dir?
Nee, aber dieser Overdrive-Balken, pass auf. Der Overdrive-Balken ist in drei Bereiche eingeteilt.
Ne, gelb, Overdrive und Balken quasi.
Genau, gelb, grün, rot.
So. Okay.
Grün ist dieser Bereich, also, und du hast so einen kleinen Pfeil, der sich auf diese Overdrive-Leiste, auf diesem Balken hin und her bewegt, je nachdem, welche Aktion du durchführst. Ne? Standardangriffe bewegen sie nach rechts, also mehr in den grünen Bereich, aber auch mehr in den roten Bereich hinein. Ne?
Also hast du gelb, Sachen, grün, rot quasi.
Genau, gelb ist erstmal Startpunkt. Ne? Mhm. Da gibt es noch keine besonderen Effekte. Landet der Balken im grünen Bereich, kassierst du weniger Schaden von den Gegnern, deine Fähigkeiten kosten weniger MP. Ne? Und deine Angriffe sind in der Regel stärker. Landen die im roten Bereich, dreht sich das alles um. Alle Fähigkeiten werden teurer, du wirst deine Gegner teilen mehr aus. Ne, du kassierst mehr Schaden und so weiter.
Das heißt, du darfst den grünen Bereich nicht überschießen quasi.
Genau. Dass
du noch runter kommst. Okay.
Das kannst du tun, wenn du einmal überschossen hast, ne, dann merkt man auch schon, dann wird der Kampf dann auch echt knackig meistens. Also da reichen auch schon die Billo-Gegner aus, um herausfordernd zu sein. Das ist ganz cool eigentlich. Weil wenn der Gegner dann halt einen günstigen Moment erwischt, wo er dich gerade vielleicht, weil du gerade deine Fähigkeiten Punkte aufgebraucht hast, ne? Und er haut dann einen richtigen Angriff raus und du musst dann halt überlegen, ne? Ist alles rundenbasiert? Heil ich jetzt meine Leute oder heil ich sie nicht? Versuche jetzt noch den letzten Angriff zu starten, in der Hoffnung, ich hau den Gegner jetzt mit dem letzten Angriff weg oder nicht? Ne? Weil der nächste Angriff kann dann schon mein Ende bedeuten, ne? So in die Richtung. Verringern, also du kannst den Overdrive-Balken wieder in die andere Richtung bringen, also mehr in den grünen Bereich kannst du halt, indem du zum Beispiel in die Abwehrhaltung gehst mit einem Charakter, indem du Party-Mitglieder austauschst und indem du bestimmte farblich markierte Skills verwendest von deinen Charaktern. Na, also da wird dir dann angezeigt, ja, wenn du Fähigkeit Feuersprung, ne, jetzt benutzt, springt die Overdrive-Leiste ein Stück zurück. Wieder mehr in Richtung Grün. Ne? Ist ganz cool, weil du halt so gezwungen wirst, nicht immer standardmäßig Button-Mashing zu machen. Ich will meinen stärksten Angriff, ich hau dich weg.
Genau, weil das dann irgendwann einfach dir negativ ausgelegt wird, weil du scheitern wirst.
Genau. Was mich dabei aber gestört hat, ist, dass diese Angriffe sind dann, das funktioniert alles gefühlt sehr zufallsbasiert. Also du kannst nicht einschätzen, welche Angriffe du jetzt, also es ist nicht festgelegt, welche Angriffe sind günstig für den Overdrive-Balken und welche sind eher ungünstig. Und das ist halt so ein Ding, ne? Also damit
muss man schon im Kampf kommen. Also aber im Kampf wird es dir angezeigt, oder wie?
Das wird dir angezeigt, also ist dann immer farblich markiert.
Okay, aber die farbliche Markierung ändert sich quasi pro Kampf immer.
Die ändert sich pro Runde sogar. Also das ist das... Ja, wenn der aktuelle Angriff jetzt gut ist für die Overdrive-Leiste, den nach links springen lässt ihn halt derselbe Angriff beim nächsten Mal wieder nach rechts springen und so. Und das lässt sich halt nicht planen. Hey. Also du kannst zwar... Die Reihenfolge wird dir wie klassisch wie bei Final Fantasy X zum Beispiel, wird dir die ganze Kampfreihenfolge angezeigt, wer wann dran ist.
Ne, und die Fähigkeiten hilft dir ein bisschen. Nicht, wer kann was jetzt. So. Theoretisch kannst du einen Heilspruch einsetzen, den du einsetzen musst. Der bringt dich aber so näher an den roten Bereich oder so.
Genau, der kann dich zum Überhitzen bringen, was du kannst dann zwar deine Leute heilen, aber kassierst dafür dann in der nächsten Runde mehr Schaden.
Wie schnell geht das denn so ungefähr? Also wie kann man sich denn vorstellen?
Das kann schon recht
drei
schnell.
Angriffe, die dich in den roten Bereich bringen, oder dauert das ein bisschen länger?
Das ist abhängig von den Gegnern auch so ein bisschen. Also wie viele Gegner. Weil das Ding ist, mit jedem Angriff des Gegners rutscht der Balken halt auch in Richtung Rot.
Na? Ah, du das musst heißt, also wenn schon du gegen, eher immer gegensteuern.
Ja, das heißt, wenn du gegen 6 Gegner kämpfst, ne, und die dich hintereinander weg, also da wird der Balken halt ganz schön schnell in die falsche Richtung
gehauen. Das heißt ja dann quasi auch, dass du bei mehreren Gegnern gar nicht dazu kommst, rote Angriffe zu fahren, sondern du musst halt schon einfach mit grün gegensteuern, egal was du tust. Ja. Oder egal was du willst. Du musst mit grün also gegensteuern. Okay.
Ja, also musst du da ist schon viel Planung notwendig, du musst auch regelmäßig gucken. Also oder das Spiel du hast will dich
vielleicht
so
auch einen Angriff, der richtig stark ist, wo du weißt, du kommst in den roten, besiegst aber schon 5 Gegner bei dem Angriff von 7 oder so, angenommen. Dann lohnt es sich natürlich auch in den roten Bereich zu gehen. Musst halt ein bisschen abschätzen und abkalkulieren wahrscheinlich.
Ja, ja. Es hilft auch, das Spiel will dich auch ein bisschen dazu bringen, mehr deine Partymitglieder durchzuwechseln, dass du immer mal jemand anderen benutzt. Weil dir dann zum Beispiel angezeigt, also ne, wenn du in das Menü gehst während des Kampfes, dass du ich fange anders an, die Partymitglieder wechseln immer paarweise. Ne, also sozusagen hinter jedem Charakter steht sozusagen ein Wechselspieler. Ne? Und nur die beiden wechseln innerhalb. Sozusagen. Du kannst immer nur separat die dazugehörige Person. Das kannst du vorher, kannst du das immer vor dem Kampf, kannst du das immer schön durchmixen und so, wie du das möchtest, ne? Wie du das Gefühl hast, was dir mehr hilft, wenn ein Kampf anfängt, ne? Aber das ist halt, das musst du halt überlegen, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt nicht den Bogenschützen, der Giftpfeile verschießt, sondern haben wir dazu einen Heiler oder sowas, ne? Oder jemanden, einen Magier, der andere Werte erhöht zum Beispiel. Ne? Dann tausche ich jetzt, dann kann ich dann gucken. Gleichzeitig noch genau vor dem Wechsel, welche Fähigkeiten von der Wechselperson sozusagen gerade in dieser Runde günstig sind für den Overdrive-Balken. Verstehst du?
Ich kann dir folgen. Es ist natürlich ganz schön verwirrend, wenn man das jetzt noch nie optisch vor sich gesehen hat. Ja. So, man versucht natürlich dann irgendwie schon mitzukommen, aber ich kann dir, denke ich, schon so folgen. Ich denke, unsere Zuhörer auch so ein bisschen. Klingt aber so, als würde ganz schön viel von diesem Balken abhängen. Also, das ist schon das Zentrum des Kampfes, oder? Dieser Balken.
Bisschen schon.
Fühlt sich schon so an. Also, alles ist irgendwie auf dem Balken gemünzt. So, alles
hat
irgendwie Auswirkungen auf den Balken. So. Okay.
Ja, das auf jeden Fall. Also, der Balken. Jetzt
mach eine kurze Frage an dich. Bist du ein Wechsler? Warst du jemals ein Wechsler?
Bei RPGs generell?
Ja. Also, angenommen, wie Final Fantasy X ist ja ein sehr bekanntes Beispiel für Wechseln. Hast du bei Final Fantasy X, hast du gewechselt oder hattest du denn feste Dreimann-Party, die du immer benutzt hast?
Ich habe tatsächlich viel gewechselt, glaube ich.
Ja?
Weil ich immer so dieses Gefühl hatte, immer so dieses, immer relativ gleichmäßig, alle Leute immer mal gelevelt und so was. Also das war schon irgendwie, war mir das immer so eine Herzensangelegenheit, die ganze Gruppe, ne? Wenn ich die schon alle da habe, die ganze Gruppe so mitzuziehen.
Okay.
So. Das war so aus Eigenmotivation. Ja, und das Spiel selber überlässt ja diese Entscheidung aber halt nicht, weil so jeder Charakter halt irgendwie wichtig wird. Also es ist auch, du kannst die Skills jedes einzelnen Charakters zwar im Laufe der Spielzeit halt erlernen oder beibringen, ne? Und hast auch so eine gewisse Auswahlmöglichkeit, welche Skills, also weil dein Platz ist begrenzt, welche Skills du für den Kampf jedes Charakters, ne, also kann jeder Charakter meinetwegen, ich glaube, es sind 6 oder so, 6 Fähigkeiten gleichzeitig halt in einem Kampf benutzen. Du kannst aber auf jeden Fall mehr als 6 Skills denen beibringen. Ne? Das heißt, da hast du auch nochmal taktische Überlegungen, welche sind sinnvoll, weil die bauen auch teilweise aufeinander auf. Da kann halt der eine Charakter zum Beispiel einen Lähmungspfeil verballern, ne, um den Gegner zu lähmen. Und ein anderer Charakter hat dann einen Skill, der sagt, verdoppelt den Schaden bei gelähmten Charakter. So, zum Beispiel. Dein Ton ist gerade weg.
Ich bin jetzt so raus durch dieses technische Problem, das hat uns ja auch 45 Minuten rausgehauen.
Ach so, bei den Skills. Ich war bei den Skills,
genau.
Wo war ich?
Bei den Skillslots. 6 Skillslots hast du quasi so.
Ja, Spiele, so, genau.
Die du belegen
und, ja. Ja, genau. Und du hast da schon echt viel taktischen Spielraum. Kannst immer schön gucken und rumprobieren, was fühlt sich für dich am besten an. Auch welche Kombinationen sind für dich dann immer günstig zwischen den Charakteren. Ne? Aber es sind schon klare Rollen innerhalb dieser Charaktere vorgegeben. Ne? Du hast ganz klar die, die eher Healer sind. Du hast ganz klar die, die eher für Damage da sind. Ne? Und
du kannst jedem alles beibringen, aber die, die dafür prädestiniert sind, die erlernst natürlich früher.
So. Ja, nee, alles beibringen würde ich auch nicht sagen. Also es gibt halt einfach Charakter, denen kannst du keine Heilfähigkeiten geben. Per se.
Ah, okay. Ne? Okay.
Es gibt die Möglichkeit. Es gibt
Abtreibung, dann, die du nehmen kannst.
Genau. So ein bisschen, es gibt noch, die einzige Möglichkeit wäre noch, es gibt in diesem Spiel, gibt es wie überall so versteckte, bei Final Fantasy waren es so versteckte Bestias oder wie die Aesper oder wie die alle hießen. Ne? Da gibt es solche Statuen. Wenn du eine Statue findest, kannst du durch Anbeten einen Kampf auslösen und dann bekommst du so Fähigkeitenstein oder so mehr wie eine Rolle, wie so ein Job. Das ist so grob gefasst vielleicht eine Art Jobsystem. Ne? Mhm. Wenn du das Ding diese Jobs liefern besondere Werte und besondere Fähigkeiten wiederum. Ja, und dann gibt es dann zum Beispiel, ich glaube, das war direkt der erste Job, ist halt direkt so eine Heilfähigkeit. Das heißt, wenn du dann irgendeinem Charakter diesen Stein halt gibst, bekommt er dann diese Fähigkeiten von diesem Stein. Ne? Diesen Stein kannst du zwischen den Charaktern auch nochmal hin und her schieben, wie du das möchtest. Ne? Das heißt, so kannst du auch notfalls einem Charakter, der jetzt überhaupt nicht für Healing oder so gedacht ist, theoretisch zum Healer machen. Ne? So ungefähr. Also das Spiel lässt dir halt schon trotzdem viel Freiraum, taktisch zu überlegen. Es gibt dir zwar einen Rahmen, ne? Du hast jetzt keine weißen Papiere so vor dir, die du halt bemalen kannst, wie du willst. Nee, das Ding gibt dir schon einen klaren Rahmen vor, aber innerhalb dessen kannst du halt schön taktieren und
du hast so ein Malen nach Zahlen, aber theoretisch kannst du bei der 21 auch blau benutzen, wenn du richtig verrückt bist einfach.
Sehr gut beschrieben, ja. Prima. Was mir halt so auf lange Sicht ein bisschen dann doch halt mich frustriert hat, war eben diese Zufallsbasiertheit dieses ganzen Overdrive-Systems, weil es ist schon cool, dass du ein bisschen rumüberlegen musst und kein festgefahrenes Muster anwenden kannst, ne? So wie man es halt bei vielen Spielen hat, so ich habe meine Fähigkeiten, mein festgelegtes Muster, diesen Ablauf, den ich immer anwende, weil es halt für mich gerade am erfolgsversprechendsten ist, weil ich das am höchsten geskillt habe und so. Das geht bei dem Spiel halt in der Form so klassisch nicht. Ne?
Ist eigentlich schade, weil da geht ja auch so eine Komponente quasi des Vorkampfes verloren. Also manchmal, gerade wenn man jetzt sagt, okay, die Fähigkeiten sind fest gemünzt auf positiv oder negativ, also blau oder rot, dann könnte man sich seine Fähigkeiten halt vorher so legen und so austaktieren, dass die sich gegenseitig ein bisschen aufheben, sodass man quasi immer plus minus null rauskommt. Und so kann man sich das vorher quasi vor dem Kampf schon so ein bisschen zurechtlegen. Da sind meine Skills, die kann ich so und so verwenden und sowas. Oder da können diese Charaktere miteinander interagieren. Ich kann jetzt hier diesen roten Skill machen. Dafür machen die zwei Charaktere einen grünen Skill. Die passen aber wiederum irgendwie mit Lähmung und sowas zueinander irgendwie. Das Vortaktieren, das Vordenken fällt natürlich dann jetzt weg. Leider.
Das ist
ja. Genau. Wer auf sowas steht, ich stehe ja auch so ein bisschen auf sowas, wird hier vielleicht nicht ganz hundertprozentig glücklich sein.
Genau, das ist das war ist jetzt so auf lange Sicht eben mein Problem, was ich halt habe. Es ist, weil ich komme immer mal so an in Situationen, ne, wo die Kämpfe in dem ersten Versuch halt bockschwer sind, ich überhaupt nicht klarkomme, weil die Gegner mich halt einfach in einem völlig ungünstigen Moment erwischen, wo ich so schnell im roten Bereich lande, so schnell überhitze, dass ich so viel Schaden fresse, dass ich da nicht mehr rauskomme.
Ja.
Und
dann im nächsten Kampf ist
im nächsten Versuch, dann ist es auf einmal wieder alles, genau, ist dann wieder alles anders. Also und das raubt mir so ein bisschen meine, naja, also es nimmt so ein bisschen die Befriedigung, dass ich selber dann den Kampf gewonnen habe. Weißt du, also dieses Gefühl von, okay, mein Skill, meine Fähigkeiten, meine taktischen Überlegungen haben dazu geführt, dass ich diesen Gegner jetzt weggeblasen habe.
Genau, das du hast immer das Gefühl so, ja, ich hatte schon ein bisschen Glück mit bei. Es war nicht nur Skill, es war schon noch 70% Skill und 30% war schon nur ein bisschen Glück gehabt irgendwo.
Genau.
Und ich glaube, gerade bei Bosskämpfen kann das echt nerven, wenn du merkst, ey, der Boss ist machbar, das geht, aber irgendwie habe ich hier gerade echt kein Würfelglück, so, ne?
Ja, und das ist so ein bisschen das Ding, weil ich hatte halt echt Bossgegner, wo ich viele, viele Versuche gebraucht habe. Wo ich dann, 10-mal kläglich gescheitert bin und im 11. Versuch dann auf einmal der Kampf überhaupt kein Problem war. Ich habe dann zwar vielleicht auch hier und da dann doch nochmal anders überlegt und habe gedacht, okay, ich probiere es doch mal so.
Du hast
und
auch gelernt, was der Gegner macht quasi und so. Hast
ja, du das ist dann zwar gelesen. Trotzdem, das ist dann zwar trotzdem geil, wenn du den Gegner dann besiegt hast und endlich, geschafft, ne? Aber trotzdem ist dann immer so im Hintergedanken, na gut, aber wie viel Glück war jetzt da vielleicht diesmal dabei? Oder wie viel Pech hatte ich vorher? Ne? Das lässt sich so schwer ermitteln. Ne? Wo wir gerade bei Bossgegnern sind, die sind ganz cool meistens. Trotzdem war ja auch schön designt. Generell die Gegner-Designs mag ich sehr. Es gibt sehr, sehr schöne Ideen. Gibt zum Beispiel so die Rotwein-Gins, ein Rotwein- und ein Weißwein-Gin, also ein Gin, der aus einer Rotweinflasche kommt. Sowas. So als kleine, das finde ich so, sind so nette Ideen.
Haben die irgendwie noch, außer den Namen, noch andere Fähigkeiten, die irgendwie auf die Weine basieren? Keine Ahnung, der Rotwein-Gin ist ein bisschen trockener um seinen Humor oder so, der andere ist lieblicher. Keine Ahnung.
Das wäre sehr schön, aber leider nein. Aber die haben dann trotzdem so klassische Feuer- und Wasser-Skills und so Zeug dann. Ne? Okay.
Rot wahrscheinlich Wasser.
Ja, natürlich.
Exakt. Dankeschön.
Was ich halt nervig fand, auch bei den Bosskämpfen, war halt leider, dass die haben keine Lebensanzeige. Das bei normalen Kämpfen hast du eine Lebensanzeige. Bei Bossfights aber nicht. Das heißt, du hast überhaupt keine Ahnung, wie lange dieser Kampf geht.
Oder wie weit du schon bist. Also angenommen, du krepierst und dann kannst hast ganz, ganz, ganz schlecht abschätzen, war ich jetzt nah dran, war ich ganz, ganz weit weg oder so.
Ja, exakt. Das macht es echt nervig, weil du halt überhaupt nicht einschätzen kannst, wie lange kämpfe ich jetzt gegen den. Ne? Das macht ja auch sowas aus, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt sehen würde, dass er wirklich kurz vor Ende ist, ne, dass ich sage, so komm, ich riskier's jetzt, scheiß auf den Overheat-Modus da, ich baller jetzt alles raus an Schaden, was ich habe, ne, um den letzten bisschen was abzuziehen. Ne. Kannst du nicht machen, weil du weißt nicht, ob der jetzt dann fällt in der nächsten Runde oder nicht.
Wenn du kannst halt machen, wenn du weißt, okay, in der nächsten Runde krepiere ich eh, ich baller jetzt nochmal drauf, so, sterben tue ich eh.
Genau. Kann ich leider halt nicht ganz nachvollziehen, warum sich da dann halt so dafür so entschieden wurde, da einfach die Lebensanzeige wegzulassen. Weil ich
glaube, das soll so ein bisschen in die Richtung Monster Hunter gehen. Da haben die Monster oder allgemein Gegner ja auch keinen Lebensbalken. Ich glaube, da kannst du es aber am Verhalten besser sehen, wie weit sind sie jetzt. Natürlich, sie fangen dann an mit Sabbern, sie werden aggressiver, sie brauchen mehr Erholungszeiten und sowas. So, du siehst das in optisch. Und in ihrem Verhalten siehst du es denn an, wie weit die gerade sind. Das fehlt natürlich hier auch.
Das fehlt dort, es gibt manche Bossgegner haben halt mehrere Phasen, wo du dann merkst, okay, so über diese Phasen schreitest du halt voran. Da wird dann halt ab irgendeinem Punkt des Kampfes packt der Gegner dann halt auf einmal den Angriff aus, den der halt vorher in den 10 Runden vorher noch nie gemacht hat, wo du dann merkst, okay, da habe ich jetzt scheinbar so einen Punkt erreicht, wo er jetzt die größere Waffe halt rausholt. Ne? Aber sonst, das fand ich ein bisschen, fühlt sich für mich trotzdem ein bisschen manchmal also nervig an, ehrlich gesagt. Und gerade weil du halt, wie gesagt, ne, du kommst halt schnell in Situationen, wo du halt auf einmal vor einem Bossgegner sitzt und du halt, weiß ich nicht, 10 Versuche hast und du nie weißt, wie nah war ich jetzt dran. Hätte ich ihn jetzt fast besiegt, wenn ich vielleicht die und die Entscheidung getroffen hätte oder nicht? Ne? Das
ja, oder lohnt sich nochmal zurückzugehen, nochmal eine Runde zu grinden, mal so 10 Minuten oder
genau.
Sowas, weil du noch so ein Mühe brauchst, um stärker zu sein? Oder hast du vielleicht einfach kein Glück. So ist auch wieder der Punkt, ne? Genau. Macht man es einfach jetzt so lange, bis man Glück hat in seinen Skills?
Ja. Dann geht's auch. Das ist halt das Ding. Ja. Das ist halt so das Ding. Das fühlt sich halt dann manchmal nicht gut an. Es ist trotzdem, um jetzt vielleicht einfach mal dann nach 30 Minuten auf den Punkt zu kommen, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Es ist wirklich, wer Bock hat auf dieses klassische JRPG-Feeling, wie gesagt, Chrono Trigger, Dragon Quest und so, ne, von früher einfach. Schöne Pixelwelt mit sympathischen Charakteren, gut geschriebene, also ich finde auch gut geschriebene Charaktere, auch wenn die Story irgendwann, finde ich, ein bisschen überladen wirkt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich denke, wenn man sich da durchkämpft, hat man trotzdem ein schönes Story-Erlebnis.
Es hat halt hier und da seine Ecken und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, dass die Zuhörer, falls einer unserer Zuhörer überlegt hat, sich das Spiel zu holen, dass man ganz genau überlegt, was will man von dem Spiel und bietet mir das Spiel das, weil bei dir ist es halt so, es trifft nicht hundertprozentig deinen Geschmack und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig bei diesem Spiel, das ist halt sehr stark geschmacksabhängig. Was willst du, worauf hast du Bock? Und deswegen auch ganz gut, dass wir so ein bisschen ausführlich darüber geredet haben, finde ich.
Ja, also würde ich eine Empfehlung ausschreiben? Okay. Ja, auf jeden Fall. Allein, weil es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Es ist ja auch, du hast kein 50-Euro-Spiel. Es ist kein hier Octopath Traveler oder so, was halt für 50, 60 Euro rausgehauen wird, ne? Sondern das Ding kostet, glaube ich, ein 20, ist auch häufig im Sale für 15, ne? Das ist ein Blick wert, wenn man generell jetzt Bock auf diese Spiele hat. Man muss sich halt dann nur überlegen, ob diese kleinen Gameplay-Elemente, ob die jetzt für einen selber jetzt eher ein Abturner sind oder ob man die cool findet, weil sie eine erfrischende andere Herangehensweise sind an dieses ganze Genre, an diese ganze
Sache. Also schon eine Kaufempfehlung, aber halt vorher informieren, was ihr in dem Moment, wenn ihr das jetzt hört, gemacht habt.
Würde ich auf jeden Fall, genau. Vielleicht auch einfach mal sich ein paar Videos angucken oder so, ob man da, um vielleicht so ein Gefühl reinzukriegen, wenn man jetzt nicht blind jetzt das Ding kaufen möchte, einfach. Ne? Ansonsten trotzdem, das Ding hat, glaube ich, auch einen deutschen Computerspielpreis abgeräumt in dem Jahr, weil es einfach, es ist, wie gesagt, eine Person hat es entwickelt, es ist eine Wucht. Also auch die Musik ist großartig, keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber die Musik ist super schön. Also,
denk mal, da hat er so Hilfe bekommen. Ich glaube, der Typ, der hier Stardew Valley programmiert, der hat ja, glaube ich, bei der Musik hat er sich auch mit Hilfe geholt. Irgendwie. Die hat er auch nicht selber komponiert. Ich glaube, da hat er sich auch jemanden reingeholt, der irgendwie Ahnung von hat und irgendwie ihm mitgeholfen hat oder sowas. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt die Hilfe da war, aber ja, da hat er auch irgendwie Hilfe und ist ja auch trotzdem ein Ein-Mann-Projekt, bloß weil du dir Hilfe reinholst. Also da wird auch Leute haben, die die ganzen Texte und die ganzen Dialoge Korrektur gelesen haben. So brauchst du ja immer. Ne? Hier und da ist dann doch mal ein Fehler mit drin. Oder auch der übersetzt hat. Das Ding gibt es bestimmt auch in anderen Sprachen, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, keine Ahnung, Espanol und sowas. Das wird er ja nicht alles selber können. Das heißt, da wird er auch Hilfe haben. Aber das ist ja auch klar, dass das ergibt sich ja aus dem Kontext.
Ne? Ja, aber das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil es ist wirklich trotzdem für so ein wenig Mann-Projekt dann
sehr viel, ne?
Eine große Leistung, wirklich.
Also klar, ja. Jeder, der schon mal irgendwas in die Richtung gemacht hat und sei es auch nur der RPG-Maker, weiß, wie viel Arbeit selbst in kleineren Projekten stecken kann.
Ne? Ja. Und vor allem, wenn du dann schon fünf Jahre dran gesessen hast. Sieben insgesamt, ja. Aber stell dir mal vor, du arbeitest da dran, sitzt schon 5 Jahre dran, ne? Also jetzt mal ohne Mist. Also du musst ja, das ist ja auch was, da musst du auch echt dranbleiben wollen und da musst du auch echt Ehrgeiz haben, da diesen Horizont nie aus dem Blick zu lassen, ne?
Ja, auch so, dass es irgendwann fertig ist. Genau, das Commitment einfach also, so, ey, ich bleib jetzt dran, einfach, ne?
Ja. Also deswegen, Matthias Linder, falls du uns hörst, trotz aller Kritik, großen Applaus von mir.
Ja, auch von mir. 7 Jahre, ich habe noch keine einzige Beziehung, die so lange gehalten hat. Von daher, Respekt, dass du das 7 Jahre durchziehst hier mit dem Spiel. Krass.
Sauber. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt noch ein anderes Thema. Ne? Ich habe dir gestern die News geschickt.
Ja, ich wusste, also ich wusste in dem Sinn schon, weil ich habe den Game 2 Beitrag schon gesehen, wo es mit erwähnt wurde, quasi.
Ach so?
Ja, ah. in der letzten Game 2 Folge wurde das auch schon mit erwähnt. Wir gehen quasi von nach Art JRPGs zu direkt JRPGs. Ne? Wir klatschen uns das Wiener Schnitzel direkt auf den Teller und beißen einmal schön rein. Denn wir gehen jetzt zu Square Enix.
Ja.
So, die ja schon ein Meilenstein gesetzt haben in JRPGs, was jetzt auch internationale Popularität angeht. Ne? Also, ganz klar rede ich jetzt auch hier von der Final Fantasy Serie, die so in den westlichen und europäischen Märkten das JRPG so ein bisschen in die Augen der Leute gebracht hat. Ne? So, wenn man in den 90ern und 2000ern, wenn man da JRPG gesagt hat, dann kann man um den Namen Final Fantasy jetzt gar nicht mehr so drum rum. Weil so viel gab es damals auf dem Markt ja auch noch gar nicht in den westlichen Spielhallen und Kinderzimmern, was das JRPG angeht. Von daher, ja, es ist schon ein großer Tausendsasser. Und der hat einen neuen CEO. Und der neue CEO will ja einiges machen. Weil das letzte Jahr...
Takashi Kiryu. Kiryu, ja. Ist sein Name.
Der will quasi die Diversität der Spiele, die sie rausbringen, etwas auffrischen, sage ich jetzt mal so. Will aber auch gleichzeitig mal schauen, wie ist denn überhaupt der Prozess, wie an neue Spiele angegangen wird und wann neue Spiele freigegeben werden. Weil er dann doch schon meint mit, wir haben ja schon einige Spiele noch hier in der Hinterhand und das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Lasst uns mal fokussieren auf bestimmte Spiele, die, wo wir denken, die laufen gut oder wo wir einen Fuß in der Tür haben quasi, und nicht einfach nur rausballern, mal gucken. Und er hat auf jeden Fall bemängelt so, ey, das Marketing lief gar nicht so gut, weil hier wurden einfach Spiele rausgehauen, die 2 Wochen vor Release mal so ein bisschen erwähnt wurden in den Medien, aber auch nicht so richtig. Hast du zum Beispiel von Star Ocean gehört? Das neue Star Ocean da. Das in Klammern neue Star Ocean.
Ja.
Die Second also Story R, glaube ich. Was jetzt geremastert wurde, geremaked, kann man schon fast sagen. Wenn man die Grafik sieht.
Kann es sein, dass das mal bei irgendeinem Nintendo Direct vorgestellt wurde?
Ja, glaube ich schon. Ich hatte es, glaube ich, auch mal erwähnt, weil ich großer Freund war von dem Star Ocean Second Story, war das, glaube ich. Für PSP habe ich es gespielt und ich habe es echt viel für PSP gespielt. War ich sehr begeistert von diesem Spiel. Echt? Und das kam dann halt irgendwann einfach mal so auf, so, ey, das machen wir übrigens, aber auch so gefühlt keine Werbung, nix. Du hast nichts davon mitbekommen und dann war es halt irgendwie, jetzt ist es da, aber hat als auch keiner so richtig auf dem Schirm mitbekommen und so.
Das war so eins, ist so eins dieser Dinge gewesen, die man so, wenn man bei YouTube unterwegs ist und Trailer oder so guckt, ne, dann sieht man das so dann rechts, so rechts als Vorschlag sieht man da mal irgendwie so, ja, Star Ocean Depart irgendwas, da ist neuer Trailer. So, ich glaube, so bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann irgendwann mal über Nintendo Direct, so ein Titel ist das.
Ja, so ein Ding, was man... Halt, du kannst dich auch nicht drauf verlassen, dass bloß weil es mal in Nintendo Direct drin war, dass es jetzt an Marketing reicht irgendwie. Und kann man auch verstehen, dass er das dann ein bisschen kritisiert. Das ist genau wie, ich glaube, Nier Automata für die Switch wurde auf einer Direct vorgestellt, quasi. Aber ansonsten habe ich da nie groß was zu mitbekommen, dass es jetzt für die Switch rauskommt. Ist ja dann doch schon ein großer Titel, der mega gefeiert wurde, wo jetzt vielleicht noch einige Leute sagen, ey, hol ich mir nochmal für die Switch. Ich zum Beispiel. Die sagen, ich habe es noch nie gespielt, habe ich jetzt eigentlich mal Bock drauf. Jetzt kommt es für eine Konsole, die ich vielleicht habe. Ne? Vielleicht hat derjenige, ich glaube für PS4 kam die raus? Ja. Ich habe es für PS4 gespielt. Ja. Genau, ich sehe es auch gerade vor mir, die lustige Verpackung. Vielleicht hatte die Person keine PS4, vielleicht schon immer Nintendo-Freund gewesen und so kam nie dazu irgendwie. PC auch nicht gehabt. Aber es wurde nie so wirklich vermarktet, bemarktet. irgendwie.
Aber das ist auch nicht das, aber da gibt es aber sehr, sehr viele Beispiele, ne? Also Square Enix hat in den letzten Jahren echt ordentlich Zeug rausgefeuert. Also, da erinnern wir uns, also so Sachen wie Triangle Strategy, Octopath Traveler 2, Valkyrie Elysium, ne? Mhm. Also auch, ja, viel sehr japanische Sachen, ne? Wo man ja eh immer sagt, okay, es ist vielleicht, die sind auch manchmal schwer bei uns so im westlichen Gefilden vielleicht zu bewerben. Aber dass da halt fast gar nichts kommt, ne? Also, wenn du nicht in dieser Gamer-Bubble drin bist, wenn du nicht regelmäßig auf Games-News-Seiten vielleicht unterwegs bist oder regelmäßig meinetwegen so Sendungen wie Game 2 oder so schaust, ne, wo die solche Releases behandeln, dann erfährst du einfach nicht, dass es die Dinger gibt.
Ja, ne? Das kann ja nicht der Sinn von Marketing sein, dass du auf die Spiele aktiv zugehst, um zu gucken, ob es was Neues gibt. So, die sollen ja, die sollen ja dich umwerben, ne?
Ja, aber selbst so große Sachen auch oder Spiele, die dann eher vielleicht auf den westlichen Markt gemünzt sind, wie, was war das Ding hier, Forspoken? Megaflop. War jetzt auch qualitativ nicht gut. Es wurde viel bemängelt. Also für mich war es, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Final Fantasy VII Remake Hass-Folge. Da habe ich ganz am Schluss gesagt, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass Forspoken mal wieder ein geiles Spiel wird von Square. Mhm. Ist es nicht geworden. Also es wirkte erstmal so von Bildern, die ich gesehen hatte, recht erfrischend. Ne? Du hast so ein Teenie-Mädchen, Frau, junge Frau gehabt, die Magiefähigkeiten entdeckt, die aus der Großstadt irgendwie in so eine magische Welt gezogen wird. Und dort hast du eine Open World und die hat irgendwie einen Armreif, mit dem sie sprechen kann.
Ein bisschen wie Inuyasha, aber ja.
Ne? Und also so finde ich für mich Sachen, die man nicht so oft sieht, ne? Gerade so im AAA-Bereich. Mhm. Aber das Ding ist, es war halt nicht gut gemacht. Die Dialoge waren wohl sehr beschissen. Dass die Story, Hauptstory, irgendwas um die 11 bis 15 Stunden bei einem Preis, Release-Preis von 80 Euro. Holla die Waldfee. Das ist schon eine Ansage, ne? Und
das tut weh. Ja, das tut weh.
Also so die durchschnittlichen Wertungen lagen halt teilweise wirklich im 60er, 70er Bereich. Das waren die meisten Wertungen von diesem Spiel. Und das ist dann schon echt schade. Und ich glaube, da ist Square Enix halt echt ordentlich auf die Fresse geflogen mit dem Ding. Was ich schade finde. Und wenn wir dann so in Richtung Final Fantasy gucken, ne? Die große Marke Final Fantasy. Ich meine, okay, das Remake, die Fortsetzung 7 Remake, Remake 7 Rebirth, hat sich jetzt gut verkauft, ne? Aber das große Ding, ne, was ja immer so dieses alle 5-6 Jahre mal oder, wann war Final Fantasy 15? Wann kam der raus?
Oh, das also ist 2015, schon lange her. Ne? Das 2015, ist lange her. Kam die nicht so zum Start der PS4 so ein bisschen raus?
Relativ früh, ich glaube, das war so 2015.
Ich würde 2016 sagen. Ich würde sagen, 2016 kam Final Fantasy 15 raus.
Also, ne, und der 16er, das sind schon ein paar Jahre, ne, der kam letztes Jahr.
Da kam aber ein bisschen was zwischen, so, das ist...
Ja, aber so zwischen den Hauptteilen, ne, und wenn man sich die Verkaufszahl angeguckt hat, das war, also, sie haben zwar offiziell gesagt, sie sind zufrieden mit den Verkäufen, aber wenn man es jetzt, vergleicht, Final Fantasy 16 hat sich in der ersten Woche knapp 3 Millionen Mal verkauft. In der Launch-Woche, ne? Mhm. Ist erstmal keine schlechte Zahl, aber wenn man es jetzt halt vergleicht mit einem Final Fantasy VII Remake, das hat in den ersten 3 Tagen alleine 3,5 Millionen geschafft, ne? Final Fantasy XV, der direkte Vorgänger, hat sogar direkt zum Launch, direkt zur Veröffentlichung, hat 5 Millionen verkaufte Einheiten geschafft. Mhm. Und da ist das dann natürlich so, ja, okay, ohne jetzt spekulieren zu wollen, woran es jetzt genau liegt, jetzt speziell bei Final Fantasy 16, ne? Aber das ist ja schon erstmal ein Abstieg, würde ich es schon nennen. Also ich meine, gerade weil es halt auch in der zweiten Verkaufswoche ist es auch nicht höher gegangen, es ist eher noch krasser eingebrochen, die Verkaufszahlen in der zweiten Verkaufswoche. Was machst du dann, ne? Also das ist Final Fantasy ist das große Zugpferd am Japano-RPG-Himmel gewesen, ne?
Es hat im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich mehr Konkurrenz bekommen. natürlich, was ich schon meinte mit hier in den 90ern und den 2000ern, da hattest du deutlich weniger Konkurrenz einfach. Videospiele waren immer noch ein Nischenprodukt. Videospiele aus Japan waren immer noch schwieriger zu bekommen. Es ging dann langsam schon los. Aber natürlich war Final Fantasy so eine große Nummer. Die hatte sich schon etabliert. Und da hatten es natürlich neue IPs deutlich schwieriger, sich gegen den großen Konkurrenten durchzusetzen einfach. Aber das hat sich jetzt alles geändert. Final Fantasy hat deutlich mehr Konkurrenz bekommen. Final Fantasy experimentiert gerne an sich selbst rum. Und das finde ich ganz gut. Ne? Gerade der 16er Teil, den kann man mögen, den kann man auch nicht mögen, aber er macht vieles anders, was sein Vorgänger getan hat. Und sie schauen halt so ein bisschen, was geht und wie können wir denn aus unserer Marke nicht immer dasselbe machen, sondern schon irgendwie variieren in sich geschlossen. Das mag ich. Aber es fehlt so ein bisschen auch der rote Faden darin, so habe ich das Gefühl, mit bei dem letzten Final Fantasy liefen die Änderungen gut und die Änderungen liefen schlecht und die guten übernehmen wir und arbeiten da noch ein bisschen weiter dran rum. Sondern es wird irgendwie gefühlt komplett alles über den Haufen geworfen, was Neues gemacht und dann mal gucken.
Ja, also aber es gleicht ja auch in den letzten Jahren halt kein Teil dem nächsten so wirklich, ne? Also von 12 zu 13, also du hast von dieser Pseudo-Open World.
Genau, 13 hat noch drei Teile gehabt, die auch wieder krass unterschiedlich genau, in sich geschlossen genau, waren.
Irgendwie. Ne? Der 13er selber war viel linearer als sein Vorgänger, der 12er, wo sie sich in die Open World gewagt haben. Ne?
Schon fast in das MMO-Bereich, in dem MMO-Bereich.
Ja, genau, so ein Offline-MMO, so in Richtung ja. war der 12er. Ne?
Dann genau, der 13er war wieder deutlich linearer. Der 13-2er hatte wieder die fast schon Pokémon-Elemente mit drin, wo du Monster als drittes Partymitglied haben kannst und auftrainieren kannst und ihre Werte benutzen kannst und sowas. Der 13-3er hat dann wirklich nur noch auf Lightning als sich Einzelperson gesetzt, hat keine Party mehr, du hast nur noch sie mit einer Story, die sich quasi in Klammern immer wiederholt. Das war quasi dieser Plot, dass du nur 7 Tage bis zum Ende der Welt hattest. Ging wieder in ganz, ganz andere Richtung. Gut, den 14er jetzt mal rausgenommen. Das war wirklich ein MMO, der an den 11er angeschlossen hat quasi. War auch die richtige Entscheidung. Immer noch eine übste Cash-Cow für Square Enix. Kann man nicht anders sagen. Der 15er ging wieder halt komplett in eine andere Richtung. Eher so Richtung Romance, Open World. Steuerst aber trotzdem nur eine Person. Die anderen Personen, denen kannst du so Anweisungen geben und die kämpfen dann quasi mit dir für dich. Bei manchen KI-Dingern auch gegen dich. Und genau, jetzt sind wir halt bei den 16er, wo wir wieder zurück sind. Du hast eine Person, die steuerst du. Und es geht deutlich mehr in Richtung. Es wird immer ganz lustig verglichen mit Devil May Cry. Weil das so in diese Action-RPG-Richtung geht, wo du jetzt bei dem Spiel, bei dem 16er ja ganz wenig RPG-Elemente mit drin hast. Du hast einen kleinen Skill-Tree und sowas, aber so richtig dieses typische Final Fantasy mit Ausrüstung, Gegenstände, ich erinnere mich an Sphero-Brett quasi, sowas hast du alles jetzt nicht mehr. So, glaub, das haben auch viele Leute abgeschreckt. Aber
man hat, glaube ich, sogar Fun Fact bei dem 16er sogar den ein Entwickler, ex-ehemaligen Devil May Cry-Entwickler, der für die Kämpfe dort zuständig war, ich weiß nicht, ob für die Animation oder welche Mechaniken der da jetzt gemacht hat, auf jeden Fall der fürs Kampfsystem mit Devil May Cry und irgendwelchen Devil May Cry-Teilen schon zuständig war, der hat auch die Kämpfe in Final Fantasy 16 choreografiert, sozusagen. Also der hat da schon, und das merkt man natürlich.
Ja, was ich aber auch gesehen habe, ist auch, die machen schon Bock, die sind schon cool, ne? Das sieht schon cool aus. RPG-Fans, ich glaube, die haben sie jetzt auch nicht so ganz abgeholt mit, ne?
Nee, gar nicht. Also, das sagen die, merkst du in den Communities, ne? Also, das war schon in den ersten Gameplay-Trailern konntest du in den Communities schon sehen. Ja, wieder dieser alltägliche Konflikt bei Final Fantasy, das ist nicht mehr das Final Fantasy von früher, ne? Ich denke mir so, ach was.
Ja, also. Und das ist ja auch gut. Wir wollen ja gar nicht das Final Fantasy von früher, weil das Final Fantasy von früher haben wir schon. Wir wollen schon eine gewisse Veränderung, aber die muss halt schon irgendwo in dem Universum geschlossen sein. Und das ist das, was ich meinte mit, man hat keinen roten Faden mehr, sondern der Faden wird immer wieder neu begonnen mit einer anderen Farbe. Und das ist
ja, und
das fehlt irgendwie. Es fehlt eine gewisse Identität in den Spielen selbst, wo man jetzt sagt,
ja, das wird beliebig.
Fantasy.
Ja, ja. Ja, es wird beliebig im Prinzip. Also Final Fantasy ist ein bisschen beliebig geworden. Ne? Man weiß nicht mehr, okay, wenn ich Final Fantasy lese, was bekomme ich? Ne? Sondern
genau, ne, ist immer, genau. Das nächste Teil, Final Fantasy 17 könnte zum Beispiel auch einfach so ein Flappy Bird Ding sein. Kann ja. Alles, es kann alles sein. Es könnte in Richtung Gran Turismo gehen oder sowas.
Dass mit Shooter-Elementen.
Nee, dass du mit Schokobos quasi nur noch rennfahren musst oder sowas. Es ist alles möglich. Übrigens, wäre mal ein geiles Spiel, also abgesehen von Chocobo GP oder so, was jetzt dieser super, nee, was dieser Mario Kart-Klon war, der auch so ein bisschen gefloppt ist. So ein geiles Chocobo-Rennspiel, wo es wirklich nur ums Chocobo-Trainieren und Rennen geht und sowas. So ähnlich wie, ich habe das bei Final Fantasy 7 gemocht, muss ich sagen, diese Chocobo-Rennen in dem Gold Saucer. Fand ich geil. Wollte ich schon immer mal als eigenes Spiel haben. Gab's, glaube ich, auch, aber nicht auf dem europäischen Markt und war noch PS1. Es gab Chocobo Racing. Ja, Chocobo Racing gab's, aber nie gezockt, weil damals auf dem europäischen Markt. Ich weiß nicht, ob es da vertrieben wurde. Wenn ja, gab's zu wenig Stückzahlen. Ich hab's nie irgendwo gefunden. So, da musst du schon wahrscheinlich Beziehungen gehabt haben, um das zu finden. Aber ja, wir haben ein geiler Pitch. Aber im Zuge dessen hat quasi der neue CEO gesagt, ey, diese ganzen kleinen Spiele, vielleicht sowas wie ein neues Chocobo Racing und sowas, nee, das läuft nicht. Wir machen viel zu viel Parallelen, wir machen viel zu komisches Zeug, wo keiner so richtig weiß, so, was soll das jetzt hier eigentlich sein, so richtig? Lasst uns mal so ein bisschen fokussieren. Und da sind so ein bisschen auch ein paar Tränen gerollt für Spiele, die eventuell, wo man gar nicht weiß, was wurde denn jetzt so richtig gekickt, weiß ja keiner. Aber so ein paar Leute haben schon kleine Tränchen vergossen im Zuge dessen mit, ach, vielleicht wäre das ja jetzt ein Spiel gewesen, was ich geil gefunden hätte. Schade, dass es nicht mehr rauskommt. Oder man weiß auch nicht so direkt, wie er es jetzt gemeint hat. Es kann auch sein, dass gute Ideen erstmal auf Eis gelegt wurden. Das heißt ja nicht erstmal, dass jetzt komplett ein Spiel gecancelt würde mit, wir machen das nie wieder. Vielleicht ist ja die Idee erstmal da und mal gucken, wie sich der Markt entwickelt irgendwo. Ne?
Es wäre Ihnen zu wünschen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, was so die Flops in den letzten Jahren waren. Ne? Also wenn man jetzt nur diesen Bereich nimmt, 2021, also so Geschäftsjahr, ne? Das bemessen die ja da immer so in Geschäftsjahren, April 2021 bis April 2022, ne? Was da so lief. Und da sind so Sachen, wo ich sage, ach ja, das ist ja da rausgekommen. Aber ich habe es nie gespielt, ich habe danach auch nie wieder was von gesehen. Sagt dir zum Beispiel der Titel Neo, The World Ends With You.
Ja. Etwas. Ja. Hatte ich überlegt, ob ich das Spiel. Ich habe mir ein paar Videos zu angesehen und ein paar Reviews, weil ich mir nicht ganz sicher war und es ist leider nicht so meins. Aber ich fand die Idee ganz cool, auch die Optik ist ganz cool. Ist übrigens der zweite Teil, gab es schon einen Teil davor.
Okay. Ja. Verkaufszahlen waren jedenfalls enttäuschend.
Ja,
also ich auch so, dann gab's, Switch, dann erinnere ich mich an Outriders. Outriders, das ist
das
so
ein
Loot-Shooter gewesen.
Okay, ja, so Borderlands-mäßig?
Ja, so ein bisschen, naja, mehr, ich würde eher vielleicht noch sagen, so ein bisschen wie jetzt hier das Suicide Squad, so in diese Richtung.
So ein bisschen. Kein guter Vergleich, aber ja.
So Postapokalypse, ja, hat bis, also zu dem Zeitpunkt keine Gewinne erzielt. Guardians of the Galaxy, ein Spiel, was ich sehr, sehr mag. Also wirklich eins meiner Favorites in den letzten Jahren. Auch das hat sich schlechter verkauft als erhofft. Zusammen mit Marvel's Avengers, das war auch so krasser Flop. Ich meine, das musst du mir überlegen, ne? Du machst ein Spiel zu einer der größten Franchises
die es gerade so gibt. Die Popkultur gerade so gibt, genau.
Ja, ja. Und schaffst es, dass das zusammen, also Marvel's Avengers und Guardians of the Galaxy, die haben wohl halt in diesem Zeitraum, den ich halt vorhin genannt hatte, ne, 21, 22, sogar Verluste, 200 Millionen Euro Verlust für
Boah, das ist schon bitter, das ist viel, das tut weh.
Das jetzt, ist selbst, für solche Marken echt,
uns,
ne?
Ja, selbst für uns beide, die jetzt sagen, okay, wir schwimmen ja quasi in Geld, selbst da würde ich sagen, so ey, 200 Millionen würde mir schon wehtun. So. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber würde mir schon wehtun.
Und ich denke mir, so eine Marke, so ein Spiel, ne, gerade wie Marvel's Avengers. Ich meine, Guardians of the Galaxy war sehr gut, also sehr gute Bewertungen überall eingeheimst. Ne?
Da war es vielleicht auch ein bisschen Marketing, ne? Dass es einfach gar nicht so viele Leute mitbekommen haben. Hier kam
möglich.
Ein Spiel übrigens raus.
Ja, ja. Mhm. Aber dann halt selbst so ein Spiel wie Marvel's Avengers, das war kein gutes Spiel. Das war auch richtig, das war kacke. Das fanden die Leute kacke. Ne? Mhm. Und das musst du erstmal schaffen.
War das zu weit weg von dem, was sie können? Können sie es einfach nicht?
Ja, wahrscheinlich haben sie sich da zu sehr auf die Lizenz verlassen. Ich weiß es nicht, ob sie es selbst entwickelt haben, unter welchem,
weil
sie sind ja auch Publisher.
Ja,
sie sind ja auch Publisher, ne? Dann gab es hier Babylon's Fall. Irgendein Service-Spiel
von Platinum Games. Sag mir was, ja. Klang ganz cool, ist leider extrem gefloppt, ja. Da waren sie aber nur Publisher, ja.
Ja, und dann hier Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Das war damals so ein bisschen dieses so Prequel, ne? Prequel zu allen Final Fantasies so ein bisschen.
Ich hab nie gerafft, was das jetzt eigentlich wirklich darstellen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war
ich
so,
auch nicht. Es okay. hatte, das wusste selbst in Japan hat es keiner gewusst. In Japan hatte es den viertschwächsten Launch eines Final Fantasy Spiels überhaupt.
Oh, was hatte denn den schwächsten?
Schlechter waren zu dem Zeitpunkt nur Chocobo Dungeon. Irgendwie FFCC, achso, Final Fantasy Crystal Chronicles, Crystal Bearers für die Nintendo Wii. Auch den Titel habe ich noch nie von gehört.
Okay,
und Final Fantasy Fables, Chocobo Tales für Nintendo DS. Also wirklich, also das sind dann
große Marken.
Also große Titel. Man hört schon, es sind große Titel. halt auch echt nicht so gut, ne? Und so, das waren jetzt wirklich nur die Flops von diesem einen Jahr, was ich jetzt aufgezählt, von diesem Geschäftsjahr, ne? Und das ist schon, da ist Forspoken nicht mit drin, was dann erst danach rausgekommen ist und so, ne? Und ja, also Final Fantasy, Square Enix ist halt ganz schön am struggeln, ne?
Ja, die haben auch viel Zeug rausgebracht, wo ich mir denke, so ein paar Sachen waren cool, waren gut. Hier die Neuauflage von Tomb Raider.
Die das ist da wollte ich jetzt auch direkt als nächstes heraus. Ich mag ja Square Enix selbst schon, ne? Als Publisher, Entwickler und so.
Ich liebe sie. Ja.
Die haben echt so viele Titel, die ich Deus Ex, also ne, sie haben ja gepublished unter Eidos Montreal, was es leider so nicht mehr gibt als Studio, glaube ich. Die Deus Ex Titel, ne, Human Revolution, Mankind Divided, von denen ich mir so sehr eine Nachfolge wünsche, die aber auch alle auf Eis liegen jetzt.
Haben sie ja verkauft 2022, ja.
Genau, die Hitman-Reihe, die sogar ganz gut ist.
Ja, also die haben sie aber verloren, dadurch, dass IO Interactive sich losgelöst hat von dem Mutterkonzern, haben sie die IP quasi verloren daran. Ja.
Ja, dann haben wir noch, ne, wie du schon sagtest, Tomb Raider.
Tomb Raider auch verkauft 2022, ja.
Du hast die Thief-Reihe.
Auch verkauft 2022?
Mega krass. Kane and Lynch waren.
Und nur den zweiten Teil. Haben sie aber auch 2022 verkauft.
Mega krass, ne? Dann so Marken wie Soul Reaver, Just Cause. Ne, also,
aber auch, das letzte Just Cause kam 2015 raus. Ist auch
ja, also alte Sachen, aber die haben echt ein breites, sehr breites Portfolio. Also Square Enix ist echt nicht nur ein RPG-Entwickler oder so oder Publisher, ne?
Ja, auch gerade die Nier-Reihe, gerade Nier Automata hat den ja echt ganz schön gut was reingespült und hat den auch gut Publicity gebracht. Und was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass sie jetzt so ein bisschen Marken in sich zusammen, die sie haben, mixen, was gar keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel Final Fantasy 16 hätten sie als RPG-lastigeres Spiel rausbringen können, weil in dem Action-Bereich, was ja Final Fantasy 16 jetzt macht, haben sie ja schon Nier. Also was haben sie denn jetzt gemacht? Jetzt haben sie halt Nier, die Marke als action-orientiertes Spiel und Final Fantasy 16 als action-orientiertes Spiel. Und jetzt nehmen sie sich beide so ein bisschen jetzt gegenseitig die Käufer weg irgendwie. Weil das gibt schon starke Überschneidungen in der Käufergruppe, in der Zielgruppe der Käufer. Und das verstehe ich halt nicht. Also
ich versuche es mir so zusammenzureimen, dass sie sagen, weil sie haben ja auch Dragon Quest zum Beispiel, ist auch so ein großes
Name. Wird aber auch, das letzte war doch der Elfer, den wir so verrissen haben bei uns.
Den du so verrissen hast.
Du hast schon mit zugestimmt.
Ich mag das Spiel super, sehr, sehr.
Ich mag aber die Reihe theoretisch auch, ja, aber
nee,
das hat mir einfach nicht gefallen, das Spiel. Aber da kam doch auch der letzte, der Elfer, oder? Kam danach noch
was anderes? Genau. Da ist der Zwölfer so in der Schwebe, ist schon angekündigt. Gab so einen ersten Reveal-Trailer und so, aber da ist noch nicht viel bekannt zu. aber
lass mich doch mal mal schauen, wann
worauf ich hinaus wollte,
rauskam.
Bevor du mich unterbrachst, bevor ich
Entschuldigung, 2014.
Ich versuche mir das so zusammenzureimen, dass sie versuchen, vielleicht Final Fantasy eben mehr mainstreamiger zu machen, ne? Weil sie mit Dragon Quest so eine alte, eher klassischere RPG-Schiene immer noch im Petto haben.
Ja, weißt aber du? Die sind schon echt krass anders.
Von ja, das ist ja das. Vielleicht, also vielleicht dachten sie sich so, okay, wir haben Dragon Quest, ne? Dragon Quest 11 damals. Ja, doch sehr klassisch, ne? Angemalt, so. Und wenn wir jetzt mit Final Fantasy auch in diese Schiene gehen, eher in diese klassische Schiene, rundenbasiert und so, wollen die Leute vielleicht weniger oder so? So versuche ich es mir zusammenzureimen, weißt du, dass sie es mehr.
Ding ist aber, hatten sie ja vorher schon.
Ja, und aber Nier. Ja,
trotzdem gut.
Und ja, aber Nier ist kein.
Dragon Quest ist ja, das sieht ja deutlich. Ich glaube, das spricht schon eher jüngere Leute an. Es sieht ein bisschen knuffiger aus, sieht ein bisschen knuddeliger aus. Jedes Monster dort hat so eine gewisse Knuffigkeit in sich irgendwie. Das finde ich schon ein bisschen kerniger und erwachsener gewesen. Was jetzt auch Story angeht. Also die Story von Dragon Quest 11, boah, also so Tiefgang oder irgendwie jetzt mal irgendwas in die Richtung, das war halt nichts da, ne? Das war halt alles so ein bisschen schön oberflächlich, ein bisschen knuffig, auch die Story. Das passt dann schon.
Ja, erst hinten raus. Also das wurde dann auch echt erst hinten raus ein bisschen tiefer, wenn dann so ein bisschen das Thema so Tod und sowas dann halt angesprochen wurde. Ja,
aber auch allen,
aber ich weiß, was du meinst.
So in die Richtung von noch so ein bisschen romantisiert das Ganze irgendwie noch. Gefühlt alles so ein bisschen für ein gewisses jüngeres Publikum, wohingegen Final Fantasy dann schon in den letzten Spielen gerade eher schon die Erwachsenen ansprechen sollte, ne?
Finde ich schon seit einigen Titeln. Also ich würde da schon sagen, sogar so, also wirklich schon deutlich seit Final Fantasy X. Das war auch schon, es hatte auch schon sehr viele sehr erwachsene Themen mit drin und so. Mhm. Ich weiß, wie du das meinst.
Ne? Und gerade jetzt Final Fantasy 16 mit P18, glaube ich. War es nicht sogar P18?
Das weiß ich, nee, ich glaube nicht, ich glaube 16. Ich
glaub, aber bei uns war es 16?
Bei uns 16, ja, ich glaube. Aber ja, jedenfalls. Und da dachte ich mir halt, wenn sie sagen, okay, wir belassen diese klassische JRPG-Schiene mit Dragon Quest 11 und Final Fantasy machen wir halt Erwachsener. Ne? Du hast, wie du sagtest, du hast dieses klassische kindliche Dragon Quest-Design und im Vergleich dazu das erwachsenere Final Fantasy, was wir dann eher in Richtung westlicher Mehrmarkt schieben, ne? Mit so ein bisschen, alles so ein bisschen gestreamlined auf westliche Bedürfnisse.
Ja,
so. Ja. Ne? Mehr aber Action, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr Game of Thrones und so.
Weißt dann du überschneiden dabei? Die sich aber trotzdem nicht aber, so richtig.
Ja, wollen sie ja auch nicht so. Ich denke,
die wollen nee, vielleicht klassisch, wenn die das klassisch gehalten hätten, mit klassisch RPG, hätten die sich nicht überschnitten. Die können trotzdem eine dunkle Story machen. Das ist ja nicht der Punkt. Ne? Übrigens, Altersfreigabe bei uns wirklich FSK 16, aber eine PEGI 18 bekommen.
Ah, okay.
Und damit hättest du ja schon allein durch die Story und alles, hättest du ja schon ein deutlich erwachseneres Publikum angesprochen. Im Gegensatz zu der Dragon Quest-Reihe, die, glaube ich, immer P6 war, glaube ich. Das hätte ja super funktioniert, ne? Du musst nicht in diese Action-Schiene reingehen. So, das wollten die schon. Und ja, okay, aber ich verstehe den Grund dahinter nicht. Ihr habt ja schon Nier einfach, was das abbildet irgendwo.
Aber ich glaube, Nier, wenn sie jetzt weltweit betrachtet, ist, glaube ich, halt Nier doch dann deutlich kleiner in seiner Vermarktung. Also ja, Nier Automata war groß in der Gaming-Community, aber ja, gut, nicht
so Community sonst, ja, aber...
Naja, na, ich meine, also in dieser... ja, ich bin, in dieser, ich sag mal... Gaming-Community, Abteilung Fernost. Also, es ist ja schon, also das ist kein Spiel, also ich würde jetzt behaupten, dass jetzt so der Otto-Normal-Gamer ne, eher mit einem Final Fantasy connecten kann, als mit einem Nier, weil doch Nier dann doch sehr speziell war in seinem ganzen Design. Und
ich glaube, dass der Otto-Normal-Verbraucher-Gamer, sage ich jetzt mal so, eher mit Nier anwandeln würde, als mit Final Fantasy. Weil Final Fantasy ist dann doch schon eher, sagen wir es böse, so Emo-Look Zauber und ein bisschen kitschy irgendwie in die Richtung. Und Nier war dann schon eher so ein dystopisches Setting. Also Nier hat sich nie direkt japanisch angefühlt. Das war halt ein dystopisches Setting, was einfach so irgendwo da war. Klar, diese ganzen Mechs und auch diese kleine zierliche Frau mit großen Waffen und sowas, das war schon das Japanische, aber ich glaube, damit können sich eher Leute
einlassen.
Ja, aber darauf können sich eher Leute einlassen, als mit jetzt einem Charakter von Final Fantasy 15 mit seinen lustigen Frisuren quasi, ne? Die man sonst so auf der Leipziger Buchmesse finden würde oder sowas, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen versöhnlicher mit dem Westen. So, ansonsten hast du ja schon eher Themen, die allgemeingültig sind, mit die Menschheit ist ausgestorben und Dystopie und der letzte Strohhalm der Menschheit, um sich wieder aufzurappeln und so. Ich glaube, das spricht eher schon westlich orientiertere Leute an. Also, glaube ich, passt das schon.
Also ist wahrscheinlich echt, je nachdem, Ansichtssache, schätze ich, weil wenn ich jetzt die Verkäufe, sie haben, ist eine News, ja, von Ende Februar. Da hat Nier Automata einen Meilenstein erreicht mit, dass sie in 7 Jahren, ne, so war 7-jähriges Jubiläum am 23. Februar, und hat Platinum Games bekannt gegeben, dass sie weltweit 8 Millionen Exemplare verkauft haben. Okay. Das ist gut, ne? Aber wenn man es jetzt halt vergleicht, ne, in 7 Jahren 8 Millionen, und was hatte ich vorhin gesagt, Final Fantasy 15 direkt zum Launch 5 Millionen. Mhm. Das ist schon...
Muss man aber auch sehen, Final Fantasy ist schon ein etablierter Name, und vor Nier Automata hattest du nur das andere Nier, was noch echt Nische war.
Das heißt, aber Nier Automata war ja ein Multi. Aber Nier Automata war
Multiplattform.
Multiplattform, und Final Fantasy 15 war noch exklusiv Sony. Ist halt auch so. Also, ich denke schon, Final Fantasy hat schon immer noch die größere Strahlkraft.
Kam nicht sofort für PC raus, oder kam das sofort für PC und PS4 raus? Ja?
Ich dachte, mir war, als wäre es
ein Multiplattform. Anfang nur PS4 gewesen wäre. Ich lese es gerade. Kam auch für Windows gleichzeitig raus. Okay, dann war es sofort Multiplattform, aber nur PS4 und Windows.
Ja. Achso, kam dann später noch für Xbox One. Wahrscheinlich, glaube ich, ne?
Für Xbox One kam es ein Jahr später raus. Und für die Switch 7 Jahre später? Nee, sorry, 5. 5 Jahre später raus. Muss aber sehen, wie gesagt, Nier Automata war im Grunde eine neue IP. Final Fantasy 15 war halt schon... Die Leute kaufen teilweise auch Final Fantasy, weil halt Final Fantasy draufsteht. So, und bei Nier hattest du halt noch ein unbeschriebenes Blatt irgendwo. Weiß jetzt nicht, wie sich der Nachfolger nochmal verkauft hat, was ja quasi ein Remaster war vom ersten Teil. Aber auch da war die Kommunikation mit den Leuten scheiße. Ich habe super spät mitbekommen, dass das überhaupt da ist. Ich habe es erst mitbekommen, einen Tag vorher oder so, oder 2 Tage vorher, bevor es rauskam, habe ich das erst mitbekommen, so was, das wird es gleich geben? Ja, krass. Warum weiß ich das nicht?
Ne? Ja. Ja, das ist, Marketing ist irgendwie nicht ihr Ding. So, also, beziehungsweise gerade was so diese japanischen Marken angeht, finde ich, fahren sie nicht so viel. Ich hätte auch, wie gesagt, von Final Fantasy 16 viel mehr Marketing erwartet. Also man hat was mitbekommen und so, aber ich glaube, sie haben sich sehr stark auf alles, so die News-Plattform von den Communities, dass sich das so ein Selbstläufer wird. Ne? Oh, neues Final Fantasy. Und dann, ja, ich teile den Trailer. Und ich glaube, so, das war so ein bisschen eher, darauf haben sie sich verlassen. Die haben jetzt keine riesen Marketing-Maschine da gefahren oder so.
Und ich glaube, auch ein großer Punkt, den er natürlich zu Recht angemeckert hat, muss man dazu sagen.
Ja, bleibt halt zu hoffen, dass die neue Strategie des neuen CEOs da so ein bisschen sie ein bisschen geradliniger macht.
Was sagst du dazu? Was hältst du davon, von seiner Strategie? Sagst du eher gut. Finde ich jetzt nicht. Ist erst auf dem Holzweg, oder denkst du eher so, ja doch, finde ich gute Änderung?
Naja, ich würde erstmal, also ob es jetzt gut wird oder nicht, wird man sehen, ne? Weil ich sag mal, auf jeden Fall
ja, aber weiter eine Meinung
müssen sie was anders machen. Ich meine, die letzten Jahre liefen für Square jetzt nicht so gut, ne? Also ich meine, auch das letzte Geschäftsjahr war ja Verlust, ne, von 200 Millionen oder so.
140, glaube ich, ja.
Nee, Quatsch. 140. Oder, ja. Irgendwas ja. Ich hatte die Zahlen gerade eben noch, ja genau. Auf jeden Fall haben sie auch wieder Verlust gemacht und so, das ist echt nicht gut. Sie hatten viele Flops in den letzten Jahren, also irgendwas muss also, dort jetzt
anders warte mal, laufen. Wir müssen das kurz klarstellen, sie haben keine Verluste gemacht, sie haben weniger Einnahmen gehabt.
Ach so, okay. Dann,
die schreiben keine roten Zahlen seit 3, 4 Jahren oder sowas. Das, nee, so ist es nicht. Also, die haben immer noch einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro.
Ach so, dann sind diese 140 Millionen US-Dollar, haben sie gesagt, sind Verluste. Verluste,
die sie gemacht haben quasi.
Genau, aber aus
haben oder wo,
genau,
wo mehr ausgegeben wurde als eingenommen.
Hauptsächlich aus unangekündigten Projekten, die sie streichen mussten zum Beispiel. Diese so Projekte, an denen sie schon gearbeitet haben. Und sie dann aber nicht fortführen oder die sie neu starten und sowas. Mhm. Das sind dann natürlich auch Verluste, ne? Wenn du da schon mal dran gesessen hast, dran gearbeitet hast und dann alles über den Haufen wirfst, naja, dann verlierst du halt Geld, das ist einfach so. Ja. Aber grundsätzlich.
Also, das ist immer noch alles cool, denen geht's gut, aber er will, dass es ihm besser geht.
Ja, finde ich gut. Also, es wäre schon, ich finde es immer begrüßenswert, wenn die Leute sagen: Okay, pass auf, wir machen weniger. Dafür aber geilen Scheiß, ne? Weil, ganz ehrlich, ich brauche jetzt von Square Enix keine Spieleflut. Also, ich will weiter Spiele von ihnen haben, aber die sollen bitte, bitte geil sein.
Ja, ich hätte lieber ein paar, die gut sind und die durchdacht sind und wo halt ein bisschen was reingesteckt wurde, was jetzt an Geld und Ideen angeht, als jetzt eine Mega-Flut von Haufen Spielen. Wenn sie behalten würden, wenn sie Nier weiter ausbauen würden, sehr vielversprechende Reihe, da läuft was, da geht was, die Leute haben Bock. Und so ein paar kleine Dinge noch mit ausbauen, aber zum Beispiel, was ich ja meinte mit diesem Schokobo GP, ne? Was Super Mario Kart den Rang streitig machen sollte. Erstmal ist das ein Markt, der ist dicht. Für euch alle.
An
Super
zu.
Mario Kart
Alter, kommt hier der nicht ist zu. Ran. Der ist zu. Also der Club ist zu, da kommt keiner mehr rein. Ganz ehrlich.
Ja, klar, was ich ja alles schon wieder gesehen habe, hier Garfield Racing und sowas.
Das ist, klar, könnte lassen.
Die, wenn du ganz, ganz wenig in die Entwicklung setzt, dann kriegst du vielleicht noch ein paar Euro raus, weil es wird trotzdem gekauft und gespielt. Ja, Disney versucht jetzt, haben wir schon gesagt, mit diesem Speedstar irgendwie, aber halt in der Richtung, sie versuchen es mit, sie vertreiben das Produkt kostenlos und du kannst halt für kosmetische und andere Dinge noch zahlen, quasi, ne? So ein Live-Service-Spiel quasi draus zu machen. Läuft, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich höre mal immer wieder mal, dass es so ein paar Updates gibt.
Es ist eben auch Disney, ne? Disney mit seinen ganzen Lizenzen, die können da natürlich. Also
genau, und das Konzept ist noch ein Ticken anders, aber ansonsten versucht euch nicht an Mario Kart. Also, das ist, der hat so einen Stein im Brett. Das ist einfach, das ist wie, als würdest du ein neues, wie heißt denn das, wo diese ganzen Figuren gegeneinander kämpfen?
Fortnite?
Nee, in Nintendo. Wo auch wieder auf Nintendo, wo du Zelda gegen...
Smash Brothers.
Genau, Smash Brothers. Das ist wie, als würde man versuchen, einen neuen Smash Brothers zu machen. Hier und da versuchen ein paar Indie-Spiele, aber so ein großer Entwickler traut sich da nicht ran, weil das ist verloren.
Sony hat's vor ein paar Jahren mal gemacht. Das war so ein sogar Crossplay mit der PlayStation Vita. PlayStation Vita und PlayStation 3 war es, glaube ich. Aber frag mich nicht, wie der heißt. Das ist auch so ein Brawler gewesen, wo du halt mit Kratos und Ratchet und Clank und so, ne, diese Sony-internen Marken, warum es nur diesen einen Teil gab davon. Ne?
Ja, und, weil du fährst da kein Fuß so. Klar, es gibt ein paar Indie-Projekte, so, die kriegst du dann irgendwie für 3-4 Euro, das kaufen sich Leute dann auch, das passt, aber als große IP hast du einfach da keine Chance, nicht
bei den Marken. Nintendo hat eben diesen Fundraiser-Markt, also so fest in der Hand, weil dieses Prinzip Fundraiser haben sie einfach durchgespielt. Also das ist durchoptimiert. Da kannst du nicht mehr viel ändern. Also entweder du findest es geil oder halt nicht. Bist du aber generell wahrscheinlich eher kein Freund von Fundraisern oder so.
Der Name ist auch viel zu groß. Du musst halt gegen eine riesige IP ankämpfen.
Du kannst maximal noch gucken auf den anderen Plattformen. Das ist das Einzige, dass Nintendo eben halt Mario Kart exklusiv auf ihrer Plattform hat.
Ja, ne? Dann Nintendo ist halt Mario. Mario wird nur auf Nintendo.
Kannst dann halt versuchen, halt auf den anderen Plattformen halt da irgendwie vielleicht Fuß zu fassen mit deinem eigenen Fundraiser. Aber ansonsten, der Club ist zu. Der Club ist zu und da steht ein Eddie Hall als Bodyguard, Quatsch, hier als Türsteher davor und lässt keinen mehr rein.
Ja.
Ne? Disney kommt vielleicht noch, steckt dir ein paar Scheine zu, da wird er noch mit reingelassen und dann darf Disney so ein bisschen mittanzen. Aber ja, ne, das war's halt.
Ja, und deswegen fand ich auch, dafür war Chocobo GP auch zu unkreativ, zu emotionslos und zu normal, banal, dass es halt irgendwie funktioniert hätte können. Aber ich glaube, jeder Gamer,
der es noch sinnvoller hatte, wäre es doch noch fast sinnvoller gewesen, einen Final Fantasy Fundraiser zu machen mit allen Final Fantasy Charakteren, anstatt dann nur so ein Maskottchen aus Final Fantasy zu nehmen und denen ein eigenes Spiel zu geben,
oder? Ja, zumal da steht halt noch ein Schokobo drauf, aber dann reitest du nicht mal mit Schokobos, sondern dann ist es halt so ein Mario Kart-Ding. Ich verstehe die Idee dahinter einfach nicht so. Ich verstehe nicht, dass da Leute gesagt haben, ja, das kann funktionieren, aber wie? Ohne eigene tolle neue Ideen. Nur, dass der Name Schokobo trägt, das funktioniert nicht. Also ich glaube, Square Enix verlässt sich viel zu viel auf, ja, der Name wird es schon richten. Wie du schon meintest mit, neues Final Fantasy, ja, das wird sich ja schon selbst irgendwie vermarkten, irgendwie so. Nee, du kannst nicht mehr nur mit dem Namen vermarkten. Dafür ist der Markt zu groß und zu umkämpft einfach. Du musst effektiv
auf Leute zugehen. Der ist vor allem auch zu schnelllebig. Der ganze Markt ist extrem schnelllebig geworden. Ne? Es spricht heute keiner mehr. Das einzige Spiel, was aus dem letzten, wenn wir jetzt an das letzte Jahr denken, wo ich jetzt in den News-Seiten und so, ne, das ist für mich immer so ein bisschen, weil die News-Seiten, die gucken ja auch immer ihre News nach Aufrufzahlen. Wofür interessieren sich die Communities und so. Und so ziemlich das einzige Spiel aus dem letzten Jahr, was da immer wieder mal auftaucht, ist Baldur's Gate 3. Das ist so ein Titel, der immer wieder mal so eine kleine News bekommt. Und wenn es einfach nur so ein Interview-Fetzen ist, oder wo sie sagen, ja, nee, also wir werden selber kein Baldur's Gate 3 mehr machen. Ne, wenn Sven Finke da, der Entwickler von Larian, da sagt, okay, nee, wir werden irgendwas anderes machen, aber kein Baldur's Gate 3 und sowas. Solche News kommen dann da halt immer mal mit hoch. Ne? Aber Final Fantasy 16, okay, kam jetzt über die DLCs immer mal noch. So, weil jetzt kommt demnächst ein neuer DLC oder ist schon draußen jetzt gerade. Aber sonst, was erscheint jetzt noch aus den letzten Jahren? Es ist immer aktuell sonst, immer so, was wird jetzt demnächst veröffentlicht, was wurde jetzt erst veröffentlicht, so und diese größeren Sachen. Ey, wenn du da nicht gleich ein Kracher landest oder so, dann gerätst du halt einfach in Vergessenheit und dann redet keiner mehr über dich und dann interessiert sich auch keiner mehr
für dich. Ja, du bist halt auch massiv austauschbar, gerade zum Beispiel so ein Final Fantasy 16 ist halt von seiner Gameplay-Mechanik ist es halt austauschbar. Tut mir sehr leid, aber zum Beispiel mit einem Nier ist es austauschbar. Wenn du Bock auf so Action-Klopper hast, kannst du Nier zocken.
Ja, ja, oder halt, ne, God of War oder sowas, ne.
Das ja, ist, du bist es halt
es war jetzt nicht so RPG-lastig, aber, ne, wenn du sagst, okay, Third-Person-Action-Keilerei, ne, da gibt's genug. Gibt's genug einfach. Ja, und selbst so erfrischendere, ich weiß nicht, ob du dieses Fuck, wie heißt es, irgendwas mit Legends of Avaleum oder irgend so ein Ding ist gerade im PlayStation Plus Abo mit drin. Das ist so ein Magie-Shooter. Das ist ein Shooter, Ego-Shooter mit Magie-Elementen. Hat gute Kritiken bekommen. Ist völlig unterm Radar gelaufen. Komplett. Das Ding, deswegen wird es jetzt, das ist glaube ich letztes Jahr released worden, ist jetzt im PlayStation Plus im Basis-Abo drin gewesen für diesen Monat, ne? Kannst du dir also kostenlos, in Anführungsstrichen, dir zu Gemüte führen auf der PlayStation. Ist komplett unter Radar geflogen. Die Kritiken sind gut, die Story von dem Spiel soll gut sein. Ich werde es mir auch irgendwann mal geben, denke ich. Aber ja, ne? Hat keine Sau mitgekriegt, weil kein Marketing. Es hat null Marketing stattgefunden. Das ist wirklich so ein Ding, obwohl, und es sieht geil aus, das Ding. Also Bilder sehen, es sieht gut aus. Man muss halt Bock auf das Setting haben, natürlich, ne? Aber und es ist das, du kannst es nicht mehr leisten. Du musst auf diesem Markt kämpfen. Der Markt ist riesengroß geworden. Es kommen gefühlt jedes Jahr mehr Spiele. Die Qualität wird. Ja, gut, kann man drüber streiten jetzt wieder. Das ist eine extra Diskussion, ob die Qualität jetzt besser wird oder nicht. Aber, ja.
Ja, Die grundlegende Qualität steigt an. Die Qualität von großen IPs lässt gerade nach. Aber die grundlegende Qualität, zum Beispiel auch Indies, ne? Indie-Spiele sehen mittlerweile echt hübsch aus, teilweise, ne? Und haben schöne Ideen und sind cool. Und auch diese kleineren oder bis mittleren Studios, die bringen richtig gute Spiele raus, ne? Das passt. Zum Beispiel wird bald ein neues Senua-Spiel rauskommen. Wie heißt es denn? Das hieß doch nicht so, oder?
Senua, Hellblades.
Hellblade hieß es, genau. Es wird ein neues Hellblade raus.
Hellblade Sacrifice. Ja, genau.
Ist auch so ein mittleres Studio, glaube ich, ne? Ist jetzt auch kein Riesenklopper dann, glaube ich, dahinter. Außer sie wurden irgendwie mal gekauft. Aber das erste Hellblade war noch so schon eher ein höheres Indie-Niveau, sagen wir mal so.
Double
ne?
A. Ich glaube, es wurde so ein bisschen als Double A bezeichnet.
Mhm. Ja. Und ja, klar, die Kosten werden immer höher, aber das Niveau wird schon immer höher. Nur bei den großen IPs, sinkt es halt gerade massiv. Einfach, weil sie sich auch ein bisschen ausruhen. Und ja, dann kriegst du es halt auf den Sack. Ne? Und teilweise auch nicht, teilweise wird es dann trotzdem gekauft.
Ja.
Menschen sind halt so.
Ja, die Marke reicht halt manchmal.
Das ist halt manchmal, ne? hab ich das Gefühl, dass du kannst irgendwo in den Laden ein Stück Scheiße reinlegen und schreibst nur davor, dass es 350 Euro kostet und dann wird es gekauft. Wenn du das gleiche Stück Scheiße nimmst, aber das für 10 Euro verkaufst dich gar nicht. Kauft keiner.
Wenn du Hogwarts draufschreibst,
hat da jemand eine Meinung? Hat da jemand eine Meinung?
Ja, seine Meinung? Nee. Da müssen wir noch drüber reden. Über Hogwarts möchte ich sehr gerne nochmal in einer anderen Folge einfach drüber reden.
Können wir gerne machen. Vielleicht tue ich mir sogar irgendwann mal die Switch-Variante an, dass ich für die Leute, die Switch haben, oft mal so eine Meinung zu abgeben kann. Mal gucken. Ich hab's ja schon für PC, ne? Ich hab's mir nicht selber gekauft für PC. Ich hab's aber auch nicht illegal runtergeladen. Das nennt sich bei Steam Family Sharing. Das heißt, wenn du in einem Family-Account drin bist und einer von deinen Familienmitgliedern holt sich das und du sprichst für den ab, kannst du es auch zocken. Ne? Von daher, ich habe es selber noch nicht gezockt. Ich habe bei meiner Freundin halt mit zugeguckt, hier und da mal über die Schulter geguckt. Vielleicht tue ich es mir selber nochmal für die Switch an. Muss ich mal schauen. Aber tendenziell, das Hogwarts-Spiel hat schon seine Daseinsberechtigung. Über J.K. Rowling kann man das nicht sagen. Aber das ist ja was anderes.
Der alte das ist Schritt. Natürlich. Detail springen wir jetzt nicht noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Sack hier auch zu.
Was kann man noch sagen? Ich rede ja auch immer gern über den Nintendo eShop. Ist gerade nicht so viel drin, wo ich jetzt sage, okay, wäre jetzt mal was wert. Außer ein was. Ganz lustig. Square-Spiele sind im Angebot.
Ach, echt?
Das heißt, Square Enix, ja, schon wieder, war letztens erst, ne? Square Enix-Spiele, Nier Automata, die Final Fantasies, die es da irgendwie gibt, und auch andere Klassiker, zum Beispiel Octopath Traveler 2, habt ihr alle gerade im Angebot. Übrigens mal wieder Final Fantasy 10 und 10.2, die HD Remaster im Angebot für ein 20. Die Rabatte sind immer dieselben, die ändern sich ja nicht, ne? Nintendo hat irgendwann mal einen Rabatt festgelegt, den ziehen sie jetzt durch bis in alle Ewigkeit. Also, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, wartet nicht drauf, dass es mal 60% im Angebot ist. Lower als 50 kommt da nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber passt ganz gut, die sind gerade alle im Angebot.
Ja, viel Spaß, wenn ihr euch was davon kauft. Wir machen den Laden jetzt hier dicht.
Nier Automata für Switch kann ich übrigens wirklich empfehlen.
Es war mir eine Freude.
Es läuft halt einfach gut.
Bevor wir nochmal, wir sind jetzt, wir sind viel zu lange, Junge.
Ja, ich hab schon ewig Hunger. Ich war heute ewig lang im Wald wandern, hab noch nicht richtig was gegessen. Ich hab krass Hunger. Wirklich echt Hunger.
Ja, dann. Wisst ihr was? Ich verabschiede mich jetzt nicht nochmal. Ich hab jetzt 3 Anläufe gebraucht. Du hast immer weiter gelabert. Ich gehe jetzt einfach. Ne? Tschüss, Leute. Ich verabschiede mich jetzt einfach von euch. Macht's gut. Es war mir eine Freude.
Machst du doch noch ein Outro und eine Verabschiedung und sowas? Sagst du doch noch mal?
Halt's Maul.
Das vierte Mal halt's schon Maul. Und ich rede wieder rein. Tschüss, Leute.
Ciao.